Ich habe euch hier eine Schublade mitgebracht. Ist praktisch schon eine Schublade, oder? Wenn Besuch kommt, alles, was rumliegt, rein in die Schublade. Und wenn die dann noch zugeht, man kann Dinge aufbewahren, einordnen. Kann eine solche Schublade nicht aber auch Symbol sein für unser Denken? Denken wir nicht manchmal in Schubladen? Praktisch so eine Schublade, oder? Um Menschen einzuordnen. Ihr kennt das. Schalke-Fan, zack, Schublade. Frauen und Einparken, zack, Schublade. Blondinen sind doof, Männer weinen nicht. Und wenn ein Adventist das Wort Papst hört, dann kann er das auch sofort einordnen. Wir haben unsere Schubladen. Kann es sein, dass wir nicht nur Personen im Alltag in unsere Schubladen packen, sondern auch Personen in der Bibel? Wir wollen uns eine Person näher angucken heute Morgen, eine, die bei uns nicht sehr gut wegkommt, eine, die in so einer Kopfschublade verschwunden ist. Es geht um Hagar. Überlegen wir mal kurz, welche Schubladen gibt es denn da so, wenn wir an Hagar denken? Die sammeln wir mal auf der linken Seite. Zunächst mal, Hagar ist die Fremde. Sie kommt aus einem fremden Land, eine mit dunkler Haut. Eine Fremde, weil sie woanders herkommt, weil sie anders aussieht. Aber nicht nur das. Wenn ihr mal so überlegt, wer ist uns näher, Sarah oder Hagar? Ich habe den Eindruck, Hagar ist uns immer irgendwie innerlich merkwürdig fremd geblieben. Eine aus Ägypten, dem Sklavenhaus, und damit eine ungläubige Heidin. Außerdem ist sie das, was man so modern vielleicht Leihmutter nennen könnte. Sie trägt für Sarah ein Kind aus. Hagar ist Sklavin, aber keine, die ins Schema passt. Keine, die bescheiden ist und demütig. Nein, rotzfrech ist die. Eine, die, mit ihrer Herrin Sarah geringschätzig umgeht, überheblich halt. Wenn wir uns das alles angucken, was wir da gesammelt haben, alles in allem ist Hagar doch nicht mehr als eine minderwertige Sklavin, oder? Hagar eine, die im biblischen Text keine Stimme hat, über die man spricht, aber die selber nicht zu Wort kommt. Eine Frau als Objekt, als Sache, ohne eigene Verfügungsgewalt über ihren Körper, eine, die man nach Belieben behandeln kann. Und dann kommt da unten gleich noch die letzte Schublade hin. Ich habe vor Jahren in einer Gemeinde eine Predigt gehalten über Sarah. Und dann kam nach dem Gottesdienst eine Schwester zu mir, hat sich bedankt für die Predigt und hat mir dann gesagt, zum Glück hast du nicht über Hagar gepredigt. Die hat uns den Islam eingebrockt. Sechs Schubladen für Hagar. Ich denke, wir sollten trotz dieser Festlegungen oder vielleicht gerade deshalb genauer hinschauen auf Hagar. In der Hagar-Geschichte dreht sich alles ums Sehen und Gesehenwerden, zumal an einem Brunnen. Sprachlich wird das im Hebräischen sehr betont. Das Wort für Auge im Hebräischen, Ein, ist zugleich das Wort für Brunnen oder Quelle. Es ist dasselbe Wort. Der Brunnen, die Quelle, ist das Auge. Das hört man im Hebräischen sofort. Nirgends in der Bibel wird das Sehen so sehr betont wie in 1. Mose 16. Die Geschichte um Hagar ist die Geschichte des Sehens, eine Geschichte gegen die Schubladen, eine Geschichte, die uns auffordert, auf die Schubladen, befreit Hagar aus euren Schubladen. Es geht um das Sehen in vielen Varianten, um ein vielfältiges Sehen. Ein Sehen aus verschiedenen Blickwinkeln. Es geht um den Blickwechsel. Das möchten wir beim Lesen zum Klingen bringen. Volker liest den Text aus Genesis 16 und immer da, wo das Wort Ein auftaucht, also Sehen, Quelle, Brunnen, immer da unterbricht ein Ton der Klangschale den Text, damit die Wichtigkeit des Sehens deutlich wird.
Sarai, Abrams Frau, hatte ihm noch kein Kind geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin mit Namen Hagar. Da sagte Sarai zu Abram: Schau doch. Schau doch. Der Lebendige hindert mich, Kinder zu gebären. Geh doch zu meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Mutter werden. Abram hörte auf Sarai. Dann nahm Abrams Frau Sarai, ihre ägyptische Sklavin, Hagar und gab sie ihrem Mann Abram zur Frau, nachdem Abram schon 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Da sagte Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, treffe dich. Ich selbst habe meine Sklavin in deinen Schoß gelegt. Doch kaum sieht sie, einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen. Gott hört, denn der Lebendige hat gehört, wie hart du behandelt wirst. Er wird ein Wildesel von einem Menschen sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Aber allen seinen Geschwistern zum Trotz wird er sich niederlassen. Da gab sie dem Lebendigen, der zu ihr geredet hatte, einen Namen. Du bist El-Roi. Gott, der mich sieht. Denn sie sagte sich, habe ich hier wirklich hinter dem hergesehen? Des Lebendigen, der mich sieht. Schau! Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte seinen Sohn, den Hagar Gott geboren hatte, Ismael. Gott hört. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm Ismael gebar.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, Sehen ist das zentrale Stichwort in dieser Geschichte. Die Geschichte Hagars ist untrennbar verbunden mit dem Sehen. Hagar, du bist die Frau, die uns das Sehen lehrt, die uns lehrt, genau hinzusehen. Du bist die Frau, die uns den Blickwechsel lehrt und die uns zum Blickwechsel ermutigt. Hagar, wir wollen von dir lernen und mit dir lernen. Dein Name lässt sich nach Meinung der Rabbiner auch lesen als Ha-Agar. Im Hebräischen bedeutet das, dies ist die Belohnung. Das vielfältige Sehen hat eine Belohnung. Die Belohnung des Blickwechsels, eine andere, eine neue Sicht. Hagar, das Sehen in deiner Geschichte wird für uns zum Prinzip des Bibellesens. Bibellesen nach dem Hagar-Prinzip. Sieh genau hin, überwinde die Schubladen, ändere deinen Blickwinkel, wage den Blickwechsel. Die Bereicherung unseres Glaubens durch neue Sichtweisen, das ist Hagar, das ist unsere Belohnung. Dann das Zweite. Du bist die aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Aber ich frage mich, ist Ägypten denn in der Bibel nur das Sklavenhaus? Nein, Deine Heimat, dein Land, Hagar, Ägypten, ist doch auch das Land, in das man fliehen konnte vor dem Hunger. Abraham und Sarah haben das erlebt und auch die Josef-Geschichte wird davon erzählen. Ägypten ist doch auch das Land, das Schutz geboten hat vor Verfolgung. Eines Tages werden drei, die ganz wichtig sind, Maria, Josef und Jesus, fliehen. Und wohin? Nach Ägypten. Und Hagar, dein Mann, der Abraham, der musste ja auch erkennen, dem negativen Vorurteil, was er sich gemacht hatte über die Ägypter und den Pharao, dem entsprechen die ja gar nicht. Statt abgemurkst zu werden, wurde er vom Pharao reich beschenkt. Also, Ägypten nicht nur der Sklavenhalterstaat, sondern auch das Land von Gastrecht und Ordnung. Merkt ihr, zwinkert Hagar uns zu, eure Schubladen sind zu klein für die Wirklichkeit. Hagar, du warst für uns immer die Fremde, die, die nicht dazugehört, die vielleicht sogar stört in dieser Geschichte. Du bist ja auch die Fremde, wenn wir unserem Buch der Bibel folgen. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Die Fremde bist du, ja. Aber es gibt schließlich im Hebräischen drei Begriffe für den Fremden. Der Saar, der feindlich Fremde, der Nokri, der Ausländer, der keine Bemühungen um Integration erkennen lässt. Und schließlich ist da der Geher, der Immigrant mit fremden Wurzeln zwar, der sich aber auf Dauer im Land niedergelassen hat, besonderen Schutz genießt, der sich integriert hat. Was trifft auf dich zu, Hagar? Dein Name lässt sich lesen als Hager, also die integrierte Fremde, die, die weiterhin die gleichen Rechte genießt, die im Land bleibt. Im täglichen Leben gibt es keine Schranke mehr zwischen dir und den Einheimischen. Übrigens, dass du integriert bist, Hagar, das kann man ja schon an deinem Namen sehen. Auf Arabisch Hadje bedeutet sich von viel Götterei entfernen. Du bist die Frau, die sich einlässt auf den einzig wahren Gott, die lernt, an den lebendigen Gott zu glauben und nur an ihn. Du bist die Frau, die Glauben und Integration lernt. Wenn wir das alles bedenken, Hagar, bist du dann immer noch die Fremde und bleibst du die Fremde? Gott sagt uns, die Fremden sollst du nicht bedrücken. Ihr wisst ja selbst, wie es den Fremden zumute ist, denn Fremde wart ihr selbst im Land Ägypten. Hagar, du kannst für uns gar nicht die Fremde bleiben, weil du uns daran erinnerst, auch ihr fühlt euch doch manchmal fremd. Ja, Hagar, in solchen Momenten wirst du uns zur Vertrauten. Wir begucken uns jetzt ein Beispiel von vielen, wo wir Schubladen in den Text hineinlesen. Abraham und Sarah sind kinderlos, also ohne soziale Anerkennung. Sarah hat die Lösung parat, du, ihre Sklavin als Leihmutter. Ihr beide, Sarah, deine Herrin und du, ihr beide seid festgelegt auf bestimmte Rollen. Ihr beide seid Opfer eines patriarchalen Systems. Aber Hagar, was uns merkwürdig vorkommt, ihr beide seid Opfer, ihr habt eigentlich die gleichen Interessen und trotzdem redet ihr kein einziges Wort miteinander? Nun zu der Schublade, die beschriftet ist mit überheblich. Hör mal, Hagar, wie das in unserem Text steht. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Sag mal, Hagar, klingt das nicht tatsächlich überheblich? Ich denke, Hagar würde antworten: Schau, dieser Text ist von Martin Luther übersetzt, also einem Mann mit gewissen Interessen. Wörtlich steht da: Doch als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor ihre Herrin an Gewicht in ihren Augen. Ja, sagt Hagar, Sarah hat bei mir Gewicht verloren. Ich stand zunächst unter ihrem besonderen Schutz, dem Schutz vor sexueller Ausbeutung, weil ich nicht einem Mann gehört habe, nicht Abraham, sondern einer Frau, der Sarah. Und dann wurde ich benutzt. Ich wurde benutzt, um einer göttlichen Verheißung zur Erfüllung zu verhelfen. Ich hatte mit dem Ehemann der Herrin zu schlafen, gegen meinen Willen. Davon, dass ich einverstanden war, steht nichts in eurer Bibel. Ich hatte das tiefe Empfinden, ich fühle mich von Sarah verraten. Und ich habe gedacht, ich könnte mich auf sie verlassen. Da verlor meine Herrin an Gewicht in meinen Augen. Könnt ihr das nicht verstehen? Überheblich? Nein. Ich war tief enttäuscht und verletzt. Wagt den Blickwechsel, sagt Hagar, ich war Opfer und nicht hochnäsige Täterin. Ach, Hagar, noch was. Du hast das Image einer minderwertigen Sklavin. Das sieht man ja ganz deutlich am Verhalten von Sarah. Du bist schwanger und daraufhin hat sie dir Gewalt angetan. Über dich heißt es in der Luther-Übersetzung, als Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Deutlicher die Einheitsübersetzung, da behandelte sie Sarai so hart, dass ihr Hagar davonlief. Und noch anders, dass sie die Flucht ergriff, weg von ihr. Flucht, das einzig Mögliche. Was Sarah dir angetan hat, Hagar, wird mit dem hebräischen Begriff Anah beschrieben, Gewalt. Sarah hat dir Gewalt angetan und dein Mann, der Abraham, sah keinen Anlass, dich zu schützen. Und dann hat Sarah den Spieß auch noch rumgedreht. Gewalt hat sie gerufen, nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, obwohl du doch eigentlich Gewalt hättest rufen müssen. Wie notwendig ist da ein Blickwechsel. Du bist keineswegs minderwertig, du bist eine besondere Frau. Wenn wir mal so drüber nachdenken, warum besonders? Also ein paar Punkte fallen uns da schon ein. Du bist nicht nur Leihmutter, du bist Abrahams Frau. Du bist die Erste, die aus einem Sklavenhaus flüchtet. Und du bist diejenige, für die Gott Partei ergreift. Jahwe soll richten zwischen mir und dir, hatte Sarah zu Abraham gesagt. Und Gott hat gerichtet, weil er das getan hat, was Richten im Hebräischen bedeutet. für die Schwachen eintreten, für dich, dir Recht verschaffen, dich aufrichten. Hagar, du bist eine besondere Frau, schließlich bist du die Erste, der ein Bote Gottes begegnet. Der Engel hat dich gefunden am Brunnen und dich beim Namen gerufen. In diesem Augenblick hast du kapiert, Gott, der Lebendige, macht mich zum Individuum. Für ihn bin ich keine Sache, kein Objekt, ich bin Person. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben, dass du das überhaupt gespürt hast. Hat dir das die Kraft gegeben, dich dem Boten, dem Fremden anzuvertrauen? Hast du geahnt, mit wem du es hier zu tun hast? Jedenfalls hast du nicht auf das Recht des Stärkeren vertraut. Du hast darauf vertraut, dass das Gebot der Solidarität mit den Schwachen gilt. Sag mal, Hagar, wie war das nochmal? Er hat dich gefragt, woher kommst du? Und für uns überraschend, wie offen du geantwortet hast. Dich gegenüber einem Fremden als entlaufene Sklavin zu outen? Schließlich müssen entlaufene Sklaven doch zurück zu ihren Herren, nach altorientalischem Recht. War das nicht gefährlich, Hagar? Ja, war riskant, sagt Hagar. Aber ich habe auf das Recht in Israel vertraut. Liefere einen Sklaven nicht an seinen Herrn aus. Er hat sich ja vor ihm zu dir gerettet. Er soll mitten unter euch frei leben, wie es ihm gefällt. Unterdrücke ihn nicht. Wisst ihr, mit diesem Wissen und mit diesem Vertrauen habe ich mich aus der Unterdrückung befreit. Könnt ihr euch vorstellen, fragt Hagar, wie bestürzend das für mich war, die Anweisung des Engels, duck dich wieder unter deine Herrin? Ich war entsetzt bei diesem Satz, weil mir klar wurde, es gibt gar keine Alternative und weil ich so gut wie keine Möglichkeit hatte, mich dagegen zu wehren. Aber wisst ihr, auf eins bin ich ein bisschen stolz. Ich bin zur Frau des Widerstands geworden. Habt ihr das schon entdeckt in eurem Text in der Bibel? Dazu ist das Sehen notwendig, das genaue Hinsehen, der Blickwechsel. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Drei Verse nacheinander beginnen mit genau denselben Worten. Da sprach der Bote Gottes zu ihr. Der hebräische Text hat keine Variation, da fügte er noch hinzu, da sagte er auch noch, nein. Dreimal genau dieselben Worte, da sprach der Bote Gottes zu ihr. Im Deutschunterricht wird man sagen, das ist plump, das ist stilistisch daneben. Nicht in der Bibel. Die will uns nämlich damit was sagen. Da sprach der Bote Gottes zu ihr, kehr zurück zu deiner Herrin. Schaut mal, sagt Hagar, was habe ich denn dazu gesagt? Nichts. Ich habe geschwiegen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum? Ich habe dem Engel damit zu verstehen gegeben, wenn du nichts anderes zu sagen hast, dann habe ich dazu nichts zu sagen. Aber vielleicht hast du ja noch was anderes zu sagen. Diese Reaktion war mein Protest, mein Widerstand. Und dann hat der Bote Gottes ja noch mehr zu sagen. Er hat nochmal angesetzt. Da sprach der Bote Gottes zu ihr. Und jetzt hat er eine Verheißung für mich. Eigentlich toll. Diese große Verheißung, die in nichts der Verheißung an Abraham nachsteht. Unzählige Nachkommen. Was für eine Perspektive. Aber meine Situation damals machte es mir unmöglich, mich drüber zu freuen, dem Tod näher als dem Leben. Deshalb habe ich erneut geschwiegen. Hagar, wir hören in diesem Schweigen, ich kämpfe ums Überleben. In dieser Situation sagen mir deine Großartigkeiten nichts. Dein stiller, aber beharrlicher Widerstand. Und dann das dritte Mal, da sprach der Bote Gottes zu ihr, sieh dich an, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären. Hier geht es nicht um diese gewaltige Ansage. Es geht darum, du wirst deinen Sohn zur Welt bringen. Er wird leben. Du wirst ihm einen Namen geben. Ismael, Gott hört. Hagar, Gott hat dir verheißen, du wirst überleben, du und dein Sohn. Und wie hast du jetzt reagiert? Hast du wieder geschwiegen? Nein, sagt Hagar, habe ich nicht. Ich habe den lebendigen Gott Israels erkannt und ich habe ihm einen Namen gegeben. Nicht ein großer Mann des Glaubens hat zu Gott zuerst einen Namen gegeben. Kein großer Patriarch, nein. Ich, eine Frau, eine Ägypterin. El Roi, du bist der Gott, der nach mir schaut. Oder der Gott, der mich sieht. Hagar, dieser Blickwechsel hat uns gut getan. Du bist wirklich eine ganz besondere Frau. Du hast erkannt, dass Gott auf dich geschaut hat, dass du Gott gesehen hast, hinter ihm hergesehen wie Mose, hast gesehen, wie Gott ist, wie er umgeht mit seinen Menschen, dass er nach ihnen schaut, dass er ihre Not sieht und dass er ihnen Ansehen gibt. Wie viele Menschen hat das aufgerichtet, Mut gemacht, vielleicht auch uns. Du lehrst uns, Gott so anzusprechen. Gott, du bist El Roi, der Gott, der mich sieht. Vielleicht gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir Gott nicht spüren. Dann wollen wir uns an diese Zusage erinnern. Du bist El Roi. Erinnere dich, Gott, und sieh nach uns. Erinnere dich, Gott, verlier uns nicht aus deinem Blick. Hagar, du hast eine neue Sprache gefunden für Gottes rettendes Handeln. Das Sehen Gottes. Ein menschenfreundliches Hinsehen. Du Lehrerin Gottes, führ uns das immer wieder vor Augen. Wir vergessen das so schnell. Und dann bist du zurückgegangen, Hagar, aber mit dem Engel im Rücken und mit großen Verheißungen. Dein Sohn heißt Ismael, Gott hört. Und er hört, es gibt Hoffnung. Durch diesen Blickwechsel bist du Gotteskünderin. Gar nicht so weit weg von dem, was die Bibel Prophet nennt. Unser Gespräch mit Hagar ist zu Ende. Wir hatten es heute Morgen schon im Bibelgespräch. Auf Hagar beziehen sich sowohl Islam, Christentum und Judentum auf ihre je besondere Weise. In der islamischen Tradition ist die Geschichte von Hagar sehr bedeutend und Millionen von Muslimen erinnern sich jedes Jahr an diese Geschichte auf der Pilgerfahrt. Da gibt es die Kaaba, das Gebäude, das sie Haus Gottes nennen, für sie das wichtigste Gebäude der Welt. Ich habe mit einer Muslima gesprochen vor kurzem. Sie sagte mir, Hagar ist für sie die Initiatorin, die Erbauerin, die Hausherrin der Kaaba. Das ist nicht unsere Sicht. Und wir sollten die Differenzen klar wahrnehmen, aber auch die Gemeinsamkeiten. Und eine mögliche Gemeinsamkeit zwischen Christen und Muslime ist Hagar. Ich denke, es wird Zeit, dass sie bei uns wichtiger wird. Dann kann sie einen wichtigen Beitrag leisten zum Dialog. Die Geschichte des Sehens, des neuen Wahrnehmens, eine Geschichte, die uns Mut macht zum Blickwechsel. Die Bereicherung unseres Glaubens durch neue Sichtweisen. Das ist unsere Belohnung. Das ist Hagar.